ist rekordverdächtig, weil ich bin ja seit 3,5 Jahren bei Open Doors tätig. Also es gibt ein paar wenige Gemeinden, wo ich jetzt auch entweder schon war oder sein werde zum 4. Mal. Und ich freue mich immer sehr, hierher zu kommen, wegen dem Lobpreis. Das habe ich auch letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Da fühle ich mich immer sehr wohl. Und was mir heute besonders gut gefallen hat am Lobpreisteam, war die Bandbreite von relativ jung bis doch etwas älter. So, genau, fühle ich mich jetzt auch nicht mehr so ungewohnt, hier auf der Bühne zu stehen in meinem Alter. Ja, ich glaube, ich brauche mir nicht mehr groß vorstellen. Ich glaube, ich steige gerade mal ein ins Thema. Wir haben diesmal gewählt die Macht des Gebets, Christenverfolgung heute. Und ich lese dazu aus Apostelgeschichte 12, die ersten 5 Verse nach der neuen Genfer Übersetzung. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus also nun streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Wie ging es weiter? In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung, da schlief Petrus, und das ist schon bezeichnend, er schlief. Also ich weiß nicht, ob ich da geschlafen hätte. Er schlief zwischen 2 Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt, und vor der Tür seiner Zelle waren 2 weitere Soldaten aufgestellt und hielten Wache. Also wirklich Hochsicherheitstrakt, könnte man sagen, kein Entkommen möglich. Aber was macht Gott? Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab dem Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken, und sagte: Schnell, steh auf. Und als Petrus so ganz schlaftrunken aufgestanden ist, sind die Ketten einfach von seinen Handgelenken abgefallen. Und der Engel sagt: Bind deinen Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Finde ich noch interessant, oder? Er hätte einfach sagen können: Komm mit. Aber nein, Ordnung muss sein. Er sollte wirklich schön gekleidet mit Sandalen an den Füßen das Gefängnis verlassen. Und dann hat er noch gesagt: Wirf deinen Mantel über und komm mit. Und dann eben Petrus, gut gekleidet, ist dem Engel nachgelaufen. Sie sind an verschiedenen Wachposten vorbeigekommen, die alle keine Notiz von ihnen genommen haben. Und Petrus, er hat wirklich gedacht, er träumt oder er hat eine Vision, aber er hat nicht gedacht, dass das Realität ist. Und als sie dann vor dem Gefängnis standen, also am Schluss hat sich auch noch das große Tor vom Gefängnis von alleine geöffnet, war der Engel plötzlich verschwunden und Petrus stand da und hat realisiert: Ich stehe ja tatsächlich vor dem Gefängnis. Also er ist wie aufgewacht und hat gemerkt: Wow, das ist tatsächlich passiert. Und dann überlegt er einen Moment, oder? Muss mal überlegen, was mache ich jetzt eigentlich? Und hat beschlossen, er geht zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt, denn von dem hören wir ja später in der Apostelgeschichte noch. Und dort in diesem Haus, also das wusste er vielleicht auch, dass da wahrscheinlich immer auch Christen zu Gast waren, und in diesem Haus waren tatsächlich eine ganze Anzahl, eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Und Petrus, er klopfte an das Eingangstor, und eine Dienerin namens Rode, die kam, um nachzuschauen, und als sie sah, dass das Petrus ist, hat sie vergessen, vor lauter Überraschung und Freude das Tor aufzumachen, ist nach innen gerannt und hat dieser betenden Schar zugerufen: Es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Jetzt ist sehr interessant. Stellt euch vor, ihr seid als Gemeinde im Gebet versammelt und betet, dass Gott eingreift und den Petrus irgendwie aus dem Gefängnis befreit oder zumindest vor dem Tod bewahrt. Und jetzt kommt da jemand und sagt: Hey, Petrus steht vor dem Tor. Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet. Die Bibel ist so toll, so ehrlich. Die Beterschar sagt, du hast wohl den Verstand verloren. Wow, welch ein Glaube, oder? Ich finde es so tröstlich, weil ganz offen, oft geht es uns da genauso, dass wir beten und Gott bestürmen, aber nicht erwarten, dass Gott gerade im Moment unser Gebet erhört. Die Rode, die war ziemlich robust, man würde neudeutsch sagen tough. Und sie hat einfach nicht gesagt, nein, da ist Petrus draußen, sozusagen. Und dann haben sie noch einen Moment überlegt und haben gesagt, dann muss es sein Engel sein. Also immer noch, sie konnten sich nicht vorstellen, dass da wirklich Petrus steht. Wenn, dann ist es sein Engel. Wie auch immer, keine Ahnung, ob sie sich gedacht haben, er ist schon tot und jetzt erscheint da sein Engel oder wie auch immer. Aber es klingt überhaupt nicht danach, dass sie mit einer Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis gerechnet hätten. Was macht Petrus? Der ist ja immer noch in Gefahr da draußen auf der Straße. Und er hämmert gegen das Tor. Und während die noch diskutieren, realisieren sie langsam, da steht jemand draußen und hämmert gegen das Tor. Und dann gehen dann alle, strömen zum Tor, öffnen es und dann steht da tatsächlich Petrus leibhaftig vor ihnen. Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere hingegangen ist und den Arm gekniffen hat, um zu sehen, ist das wirklich leibhaftig? Und dann heißt es, das sind große Freude. Außer sich waren vor Freude, heißt in der neuen Genfer Übersetzung. Im Griechischen steht dort das Wort Ekstase. Also man wird vielleicht besser übersetzen, sie haben sich ekstatisch gefreut, neudeutsch, sie sind ausgeflippt vor Freude, sind wahrscheinlich rumgetanzt, haben gejubelt und haben den Petrus mit reingenommen und der Petrus hat dann mit einer Handbewegung sie beruhigt und hat ihnen erzählt, was Gott Großes getan hat und nachher hat er die Stadt verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Welch eine Geschichte. Wie großartig ist Gott, dass es so etwas tun kann auf das Gebet der, ich würde mal sagen, nicht besonders gläubigen Gemeinde. Aber sie haben gebetet. Auch wenn sie nicht jetzt erwartet haben, dass Gott so großartig eingreift, sie haben gebetet. Und das ist echt entscheidend. Das ist auch für uns entscheidend. Lasst uns beten. Immer und immer wieder. Und wir können zwei wichtige Erkenntnisse in Bezug auf Christenverfolgung hier gewinnen. Der erste Punkt, Jakobus wird enthauptet und Petrus wird übernatürlich gerettet. Über den Tod des Apostels Jakobus, das war ja immerhin der, der mit Johannes und Petrus zusammen immer mal wieder besondere Dinge erleben durfte, ja? Ich habe, glaube vorgestern das erlesen, wo Jesus verherrlicht wurde. Wer war dabei? Petrus, Jakobus und Johannes. Wer war dabei im Gethsemane? Wer sollte mit Jesus mitgehen und besonders beten? Da war auch der Jakobus dabei. Und da heißt es nur, Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Punkt. Mehr steht da nicht. Und ich habe mir überlegt, ging das vielleicht alles so schnell, dass die Gemeinde gar keine Zeit fand, für Jakobus im Gebet einzutreten? Wurde er vielleicht verhaftet und gerade hingerichtet? Oder, zweite Möglichkeit, musste die Gemeinde erst lernen, für verfolgte Geschwister intensiv zu beten, wie sie es dann bei Petrus gemacht haben? Fakt ist, dass wir genau das auch heute erleben. Eigentlich angefangen von damals, der Jakobus wird hingerichtet, Petrus wird übernatürlich befreit. Das ist etwas, wo wir nicht verstehen können, oder? Wir würden uns doch wünschen, dass immer dieses Übernatürliche geschieht. Dass jeder verfolgte Christ Jesus ganz stark erlebt, aus dem Gefängnis freikommt, in letzter Sekunde vom Tod errettet wird, wenn es sein muss. Und ich muss sagen, das macht Gott auch ganz oft. Als ich letztes Jahr in Bangladesch sein durfte, da haben wir einige Zeugnisse gehört. Auch der Leiter von Open Doors Bangladesch, der war in der Situation, er hat sich bekehrt, seine Familie hat es mitbekommen. Er kam zurück in seine Familie und die haben ihn festgebunden, haben ihn wirklich übel zugerichtet, haben immer gesagt, hey, kehr wieder um, werd wieder Muslim und wir lassen von dir ab. Und er hat ihnen ganz klar gesagt, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Ihr könnt mich zu Tode prügeln. Ich werde an Jesus festhalten. Und dann sind sie zum Imam gegangen und der Imam hat gesagt, gut, beim Freitagsgebet werden wir ihn öffentlich hinrichten. Natürlich im Verborgenen, weil Bangladesch ist ein Land, da wird, das ist wirklich für Religionsfreiheit eintritt. Aber sie wollten ihn öffentlich hinrichten, um zu zeigen, das passiert mit Leuten, die Christen werden. Und was passiert? 3 Freunde von ihm melden sich freiwillig, ihn zur Moschee zu bringen, zur Hinrichtung. Und die waren zwar auch überzeugte Muslime, aber sie haben gesagt, das geht zu weit, dass unser quasi Freund aus der Jugendzeit, dass der getötet werden soll. Und die auf dem Weg lassen sie ihn frei und sagen, hau ab. Und so wurde sein Leben gerettet und heute leitet er Open Doors Bangladesch. Und das erleben viele. Wir haben ein paar solche Geschichten gehört, weil oft in Bangladesch ist es so, dass die Verfolgung ganz stark von der Familie ausgeht. Und das macht Gott. Aber die Geschichten, wo Gott nicht eingreift, die hören wir oft gar nicht. Ich habe einen Pastor kennengelernt in Äthiopien an der somalischen Grenze. Der hat seit 15 Jahren ist er in Äthiopien, ist geflohen aus Somalia. Dort kann man eigentlich, wenn der Glaube entdeckt wird, kann man kaum überleben, weil das so krass ist, die Verfolgung dort. Ist ja auch an zweiter Stelle vom Weltverfolgungsindex Somalia. Und er hat uns erzählt, dass er in den 15 Jahren, er hat immer Kontakt übers Internet, übers Handy zu Christen in Somalia. Die kommen durchs Internet zum Glauben, die kommen durch Träume zum Glauben, manchmal auch durch Christen, die ihnen von Jesus erzählen, was ja dort sehr schwierig ist. Und er hat gesagt, in diesen 15 Jahren sind 250 Somalis getötet worden, mit denen er Kontakt hatte. Und ich habe mir so gedacht, wir werden mal im Himmel vielen Somalis begegnen, die waren vielleicht Tage, Wochen, vielleicht Monate Christen und dann wurden sie getötet. Und ich glaube, wir werden staunen, wen wir da treffen werden. Genau, das ist so die zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es so, dass Gott übernatürlich angreift. Auf der anderen Seite gibt er Geschwistern von uns auch die Kraft, bis zum Schluss an Jesus festzuhalten. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, eine ganz besondere aus Saudi-Arabien, von einer Professorin für Islamwissenschaften für Frauen an der Muhammad ibn Saud Universität in Riyadh. Sie heißt Rafia Abar. Und sie hatte ein paar Studentinnen, eine davon war die Mina. Und beiden ist Jesus ganz unabhängig voneinander mehrmals im Traum begegnet. Und sie kommen beide zum Glauben an Jesus und folgen ihm nach, aber ganz geheim. Denn auch in Saudi-Arabien ist es sehr gefährlich, wenn der Glaube an Jesus bekannt wird. Und eines Tages stehen sie sich gegenüber in einer christlichen Bibelstudiengruppe, in so einer ganz geheimen an der Uni von Riyadh, und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Keiner wusste vom anderen, dass er an Jesus glaubt. Jetzt haben sie es erkannt und haben natürlich sich gefreut und haben auch immer wieder das genutzt, dass sie an der Uni zusammenstehen und sich austauschen und füreinander beten konnten. Eines Tages hat die Familie von Mina entdeckt, dass sie Christ geworden ist. Und ein Onkel von ihr hat auf sie eingeschlagen und hat gesagt, wenn du lass von Jesus ab und kehr zum Islam zurück und ich höre auf, dich zu schlagen. Aber sie hat an Jesus festgehalten und so hat er sie tatsächlich zu Tode geprügelt. Wir können uns vorstellen, welcher Schock das für die anderen war in der Bibelstudiengruppe, als sie gehört haben, was da geschehen war. Und besonders für Rafia. Und Rafia wusste genau, es wird nicht mehr lange gehen. Dann wird auch meine Familie entdecken, dass ich Christ geworden bin. Und so ist sie in die Offensive gegangen und hat bei einem Abendessen, als ihr Mann und auch ein Onkel mit Familie zu Gast waren, ist sie aufgestanden und hat gesagt, ich liebe Jesus und ich folge jetzt ihm. Ich bin keine praktizierende Muslimin mehr. Und sie hat gedacht, das ist ihr Todesurteil. Und ihr Mann und ihr anwesender Onkel haben auch bestürzt reagiert, haben ihr aber nichts angetan. 2 Tage später, sie lag schon im Bett, hatte schon geschlafen, wird sie wach von einem Geräusch und als sie die Augen aufschlägt, sieht sie im Halbdunkel neben ihrem Bett jeweils einen Onkel von ihr stehen, beide mit einem Messer bewaffnet und einer von ihnen sagt, Rafia, wie konntest du solch eine Schande über unsere Familie bringen? Und es war klar, sie wollten sie töten um diese Schande von der Familie abzuwälzen. Und es ist wirklich so, dass das deutsche Wort Ehrenmord im Arabischen die Schande, den Skandal abwälzen bedeutet oder wegnehmen bedeutet. Und Rafia, sie betet noch, ich liebe dich, Jesus, ich lege mein Leben in deine Hände und denkt, jetzt ist es vorbei. Aber dann geschieht das Wunder. Die beiden Onkel, sie stehen wie versteinert da, beide so das Messer über ihrer Kehle haltend, aber keiner tut ihr etwas an. 10 Minuten lang stehen sie versteinert da und dann wie auf einen geheimen Befehl hin stecken sie ihre Messer weg und verlassen den Raum. Und wir können uns vorstellen, Rafia war noch ganz benommen, wusste gar nicht, was ist da jetzt eigentlich passiert. Da kommt ihre Tochter angelaufen, ein Teenager. Sie war durch ihre Mutter zum Glauben an Jesus gekommen. Und sie sagt, Mama, stell dir vor, ich habe Jesus stehen sehen, wie er den beiden Onkel die Arme festgehalten hat, sodass sie nicht zustechen konnten. Und wir können uns vorstellen, wie glücklich die beiden waren. Und am selben Abend haben sie das Haus noch verlassen und sind so Freunden am anderen Ende von Riad gegangen, um dort in Sicherheit zu sein. Das ist eine Geschichte aus Dom Doyle im Angesicht des Todes. Da sind 7 solche Geschichten drin. Ich habe die jetzt natürlich sehr gekürzt erzählt, kann man gerne noch ausführlicher nachlesen. Gott wirkt mächtig in der islamischen Welt, das habe ich letztes Jahr schon so weitergegeben. Und wir haben da einige Bücher dazu. Eins davon ist dieses Im Angesicht des Todes, wo Gott einfach wirklich Muslimen begegnet, sie zu neuem Leben kommen und die deutschen Sachen erleben. Eben, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, es ist auch eine Gebetserhörung, wenn jemand wie Mina die Kraft bekommt, bis in den Tod hinein Jesus treu zu bleiben. Nicht alle schaffen das und deswegen brauchen sie auch Gebetsunterstützung. Aber das Gute ist, wir wissen, jeder, der um Jesu Willen umgebracht wird, als Märtyrer stirbt, wir wissen, er ist bei Jesus. Und das ist auch das, was Rafia getröstet hat. Das hat auch der Heilige Geist dir deutlich gesagt durch dieses Wort aus Johannes 11, Vers 24 und 25, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist auch unsere Zuversicht. Jeder, der um seines Glaubens willen getötet wird, der ist bei Jesus und hat es besser als wir hier auf dieser Erde. Ein zweiter Punkt, einer wird verfolgt und die anderen beten. Petrus sitzt im Gefängnis und die Gemeinde betet Tag und Nacht um Gottes Eingreifen. Ist das nicht genial? Also man sieht, sie waren mitten in der Nacht zusammen, um für Petrus zu beten. Also sie haben sich wirklich eingesetzt. Herodes, der hatte wohl damit gerechnet, dass die Gemeinde versuchen würde, Petrus zu befreien. Das dürfte der Grund gewesen sein, weshalb er ihn rund um die Uhr von insgesamt 16 Soldaten bewachen ließ. Großer Aufwand für eine Person. Aber die Gemeinde, sie stellte keine Bürgerwehr auf, sondern sie betete intensiv zu Gott. Und das ist unsere Aufgabe. Wenn Schlimmes geschieht, unsere Aufgabe ist nicht das Reinhauen, sondern das Beten. Und das ist auch das, was wir als Open Doors unseren Geschwistern in der Verfolgung beibringen, dass sie sich nicht zur Wehr setzen, also da, wo es legal ist, ja, aber nicht Böses mit Bösem vergelten, nicht mit Hass auf Hass reagieren, sondern mit Hass auf Liebe reagieren und eben alles vor Gott bringen. Das Wunder der Befreiung geschah, auch wenn sie fast nicht glauben konnten, was sie da gesehen haben. Und das finde ich auch so stark, dass Gott auch Dinge tut, wo wir vielleicht gar nicht damit rechnen, wo wir gar nicht glauben, wenn wir beten. Es gibt ja mal den Vers, dass er über unser Bitten und Flehen hinaus etwas tut. Letztes Jahr hatte ich eine Darmspiegelung im Februar. Es wurden 5 Polypen entdeckt. Einer davon war bösartig. Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, ist man Krebspatient. Ich bin tatsächlich Onkologie in Lörrach, habe ich einen Termin bekommen. Und es war klar, der Teil des Darms, wo der Polyp angewachsen war, der muss entfernt werden. Und Als wir in diese Situation kamen, was haben wir gemacht? Wir haben unserer Gemeinde gesagt, wir haben den Mitarbeitern von Open Doors, wir haben da so eine Gebets-App, haben wir gesagt, bitte betet, auch Freunde von uns, wir haben so einen Gebetsbrief, den wir an ungefähr 100 Freunde schicken. Wir haben mal zusammengezählt, über 200 Christen haben für mich gebetet in dieser Zeit, haben mir auch Bibelworte geschickt, ermutigende Worte. Und das war schon sehr auferbauend, aber dann ist ein Wunder geschehen. Weil ich bin dann an die Uniklinik in Freiburg gegangen, dort wurde nochmal alles untersucht, bis hin, ob Metastasen und so weiter da sind. Und es wurde keine Spur von Krebs mehr gefunden, wirklich null. Und deswegen hat man gesagt, ja gut, dann müssen wir auch nicht operieren. Und dann hat man gesagt, gut, wir machen in 3 Monaten nochmal eine Darmspiegelung und dann ein halbes Jahr später nochmal. Und das habe ich jetzt alles hinter mir, ist alles in Ordnung und darf erst in 3 Jahren wieder zur nächsten Darmspiegelung hin. Ja, ich erzähle das einfach, um Gott die Ehre zu geben und auch einfach zu zeigen, was wünscht man sich, wenn man leidet? Man wünscht sich, dass für einen gebetet wird, dass möglichst viele für einen beten. Und das habe ich erlebt und hat mich berührt und darum gebe ich das auch gern weiter. Ich meine, auch in der Gemeinde, lasst uns wirklich beten, wenn jemand was Schlimmes hat, eine schwierige Situation, was es auch immer sein mag, lasst uns zusammenstehen und beten. Es ist eine große Verheißung aufs Gebet und lasst uns immer vor Augen haben, was Gott bei Petrus getan hat. Und wenn Gott nicht eingreift, dann lasst uns trotzdem ihm die Ehre geben. Er ist souverän, er ist Gott. Einer wird verfolgt und die anderen beten. Das ist ein gutes Motto und der Bruder Andrew, der ist ja der Gründer von Open Doors, der ist leider letztes Jahr im September im Alter von 94 Jahren verstorben. Die meisten kennen ihn nicht als Bruder Andrew oder sowas, sondern als Schmuggler Gottes. Und das ist ja wirklich so ein christlicher Bestseller, der schon vielen zum Segen geworden ist. Und dann gibt es auch noch ein anderes Buch, das heißt Der Auftrag. Ich weiß nicht, ob ich das auch habe, aber in dem Fall nicht. Genau, ich erwähne ihn, weil er hatte eine Vision. Er hatte die Vision, dass jeder verfolgte Christ einen Christen hat, der für ihn betet. Das war seine Vision. Und er hat ja von Anfang an die Frage gestellt an unsere verfolgten Geschwister, wie können wir euch helfen? Was braucht ihr am dringendsten? Und wie diese Hilfe aussieht, das könnt ihr gerne in dem Heft nachlesen, darum will ich gar nichts groß dazu sagen. Das ist unser Jahresbericht und da seht ihr, was wir tun und dann ist es auch mit Zahlen belegt, wie viele Menschen wir helfen konnten durch auch Finanzen, die ihr hier in Deutschland zusammenlegt. Die häufigste Antwort auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten, ist eben genau die. Betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. In diesem Heft sind auch unsere Kernwerte drin. Könnt ihr nachlesen. Und einer unserer Kernwerte ist, wir sind Menschen des Gebets. Also wir Mitarbeiter von Open Doors, wir wollen Menschen des Gebets sein. Das heißt, dass ich mir auch jeden Tag persönlich Zeit nehme, um für unsere verfolgten Geschwister zu beten und natürlich auch für andere Anliegen. Und wir haben dazu ein Video, den ich jetzt euch gern zeigen möchte. Also wer sich da noch nicht so auskennt mit dem mit dem Weltverfolgungsindex, der kann gerne dieses Heft Gesichter der Verfolgung am Büchertisch mitnehmen. Da kann man alles nachlesen, auch auf der Rückseite des Posters, das da auch mit drin ist. Kann man nachlesen, wie diese ganzen Zahlen zustande kommen. Und eben auf diesem Poster sieht man dann auch die ganzen Länder und auf unserer Homepage unter weltverfolgungsindex.de, da kann man auch nachlesen, wie die Verfolgung jedem Land ganz konkret aussieht. Das wäre die nächste Folie, genau. Ja, wir haben auch Bücher aus verschiedenen Ländern, die uns die Verfolgung im jeweiligen Land vor Augen führen, auf dem Büchertisch, wenn ihr euch da umschauen wollt. China, Nordkorea, Indien, Türkei, Pakistan und einige Bücher eben aus der islamischen Welt, wo meistens in einem Buch verschiedene Geschichten drin sind. Also mehr als 360 Millionen Christen werden verfolgt. Sie bitten uns um Gebet Und deshalb lasst uns für sie beten. Eine wird verfolgt und die anderen beten. 360 Millionen Christen erleben eine starke Verfolgung und so lasst uns hier in der freien Welt für sie beten. Nur ist so die Frage, wie kann man das am besten tun? Ich habe einen anderen Referenten von Open Doors mal gehört, der hat von den Aldi-Gebeten gesprochen. Aldi verfolgten Christen, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man jeden Tag sagt, bitte Jesus, sei mit all den verfolgten Geschwistern weltweit. Das kann man tun, ist sicher auch gut, aber es gibt noch eine bessere Möglichkeit, nämlich konkret zu beten. Und deswegen geben wir dieses Gebetsmagazin heraus, das ihr auf eurem Platz liegen hattet. Ich habe noch das vom letzten Monat dazugelegt, weil ich da noch welche übrig hatte. Das könnt ihr gerne beide mit nach Hause nehmen, auch den Kugelschreiber gehört euch. Lest es euch durch, informiert euch und wer schon hat, einfach liegen lassen, wir sammeln es nachher wieder ein. Kugelschreiber kann man auf jeden Fall gerne mitnehmen. Ja, das Herz des Magazins, das ist der Gebetskalender. Also es sind Informationen drin, aber eben das Eigentliche von diesem Heft ist dieser Gebetskalender, den man gut herausdrehen kann. Und da ist jeden Tag ein einziges Anliegen. Das ist so, dass wirklich jeder, der möchte, auch Zeit finden kann, dafür zu beten. Und es ist immer mit einem Land überschrieben, aber manchmal geht es auch einfach um eine Person, vielleicht auch eine Familie, eine Gemeinde, einen Pastor. Und so kann man ganz konkret beten. Und ich möchte euch das mal von heute vorlesen. Das stammt aus dem Iran. Mahir Nazari, die im Juni 2022 aufgrund ihres christlichen Glaubens zu einer 6-jährigen Haftstrafe verurteilt worden war, ist im Mai überraschend freigekommen, also nach nicht mal einem Jahr. Die Freilassung erfolgte 2 Tage vor dem 25. Geburtstag ihres Sohnes, der an Leukämie leidet. Danken wir für die Freilassung und beten wir gleichzeitig um Heilung für den Sohn. Es passiert im Moment Gott sei Dank häufiger, dass im Iran Christen, die einfach wegen ihres Glaubens im Gefängnis sitzen, entlassen werden. Das hat auch damit zu tun, dass das oberste Gericht oftmals, also ein Anwalt setzt sich ein und dann überprüft das oberste Gericht in Iran, ob die Strafe angemessen ist. Und 6 Jahre dafür, dass man einfach an Jesus glaubt, ist einfach zu viel. Und so geschieht es im Moment öfter, dass wirklich Christen freikommen, was ein Riesengeschenk ist. Sie ist nicht die einzige. Und es ist wirklich auch eine Gebetserhörung, dass in den letzten Monaten wirklich einige von den Christen entlassen wurden. Und ich will jetzt auch gerade dafür danken. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für die Freilassung von Malihe Nazari. Danke für dieses Wunder. Danke, ja, dass auch in letzter Zeit, letzten Monate, einige freigekommen sind im Iran. Vielen, vielen Dank dafür. Danke auch für alle Anwälte, die den Mut haben, sich für unsere Geschwister einzusetzen. Segne du auch diese Anwälte, Jesus, dass sie weiterhin so erfolgreich sich einsetzen können. Und wir danken dir für dieses oberste Gericht, dass sie immer wieder so Urteile kippt, die viel zu hoch sind, die unangemessen sind. Wir beten auch für dieses Gericht, dass sie weiter diesen klaren Kuss auch vertreten. Und am liebsten, dass der Tag kommt, wo man in Iran sein Christsein ausleben kann, ohne dafür belangt zu werden, ohne dafür in Gefahr zu stehen, ins Gefängnis zu kommen. Vater, wirk du mächtig. Und wir beten auch für den Sohn von Malihe, Jesus. Ja, wir segnen ihn mit Heilung, mit übernatürlicher Heilung, Jesus. Greif du ein und stell ihn wieder ganz her. Herr, wie du ein Wunder getan hast bei der Mutter, dass sie gerade 2 Tage von dem Geburtstag freikam, so tu auch ein Wunder beim Sohn und heile du ihn vollständig, Jesus. Amen. Wäre schön, wenn wir in ein paar Monaten oder vielleicht nächsten Monat, wenn es Gott so schnell macht wie beim Petrus, lesen können, dass da wirklich Heilung geschehen ist. Es ist so, dass viele fragen mich immer, ja, was ist denn dann, wenn man liest oft gar nichts mehr. Man betet und man liest oft gar nichts mehr. Und ich habe so gesagt, manchmal, wenn wir das hören, dann kommt es rein, oder? Wie jetzt, diese Gebetserhörung, dass sie freigelassen wurde. Aber manchmal hören wir auch nichts und dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass es gut ist, Weil meistens kommen ja da Gebetsanliegen rein und wir dürfen dann eher davon ausgehen, dass Gott Gebete hört hat, weil wir glauben ja auch, dass Gott unsere Gebete hört. Ja, ich möchte ermutigen, wirklich regelmäßig anhand von dem Gebetskalender für unsere verfolgten Geschwister zu beten. Auch dieses 360 Millionen Christen werden verfolgt. Lasst uns wirklich für sie beten, ganz konkret. Und wer das Magazin, das kostenlos ist, regelmäßig bekommen möchte, wer es noch nicht hat, ermutige ich euch, es zu abonnieren. Der kann einfach diese Karte, die hinten drauf ist, ausfüllen. Und am Büchertisch ist eine Box, da kann man es einwerfen. Und wir sind ein bisschen moderner geworden. Man kann auch diesen QR-Code einscannen und dann kann man das Magazin auch online bestellen. Der QR-Code ist auch noch am Büchertisch, sodass man den auch dort einscannen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ab heute regelmäßig für unsere verfolgten Geschwister beten würdest. Und nach dem Motto, einer wird verfolgt und die anderen beten. Das ist unsere Aufgabe hier in Deutschland. Ich danke allen, die das schon tun. Und ich weiß, es sind einige hier. Ich danke euch ganz, ganz herzlich dafür. Und ich bin sicher, dass so viel geschieht weltweit, dass man oft aus dem Staunen nicht herauskommt, was Gott tut. Das hat mit unseren Gebeten zu tun. Und für alle, die sagen, ich bräuchte mal wieder eine Ermutigung zum Gebet, haben wir ein Buch auf dem Büchertisch vom Bruder Andrew, Gott versetzt Berge, wenn wir ihn bitten. Er war ein Mann des Glaubens und des Gebets und dann kann man sich vorstellen, dass er da einiges dazu schreiben konnte. Jetzt wollen wir noch die Situation in Nigeria näher betrachten und dann anschließend auch aktiv werden und für dieses Land beten. Nigeria gehört ja zu Subsahara-Afrika. Das ist dieser Mittelgürtel von Afrika. Das sind Länder neben Nigeria wie Burkina Faso, Mali, Kamerun, Niger, Zentralafrikanische Republik, Kenia, Kongo und Mosambik. Und die Besonderheit in jedem dieser Länder ist, dass ein Teil der Bevölkerung christlich und ein Teil muslimisch ist. Niger habe ich jetzt zum Beispiel gerade die letzten Tage irgendwie was gelesen, das sind nur 4% Christen. In anderen Ländern ist es nahezu umgedreht. In all diesen Ländern ist es so, dass es Extremisten gibt, muslimische Extremisten, die so die Vision haben, ein Kalifat zu errichten und deshalb gegen moderate Muslime und auch gegen Christen massiv vorgehen. Und es ist wirklich so, dass sie Dörfer überfallen zum Beispiel und dort töten, dort vergewaltigen, entführen. Und wirklich, es ist eine ganz traurige und schlimme Sache. Und viele mussten ihre Heimat verlassen, um ihr Leben zu retten und leben jetzt in irgendwelchen Flüchtlingsheimen. Und wir haben da zwei ehemalige, also Magazine von früher. Eins davon, da geht es um Subsahara-Afrika, wie dort die Verfolgung aussieht, könnt ihr gerne gratis mitnehmen. Und im anderen geht es um Traumaseelsorge. Man kann sich vorstellen, manche müssen zusehen, wie ihr Vater, ihre Mutter getötet wird oder sie fliehen und sie wissen noch nicht, kommen sie davon und auf der Flucht drehen sie sich vielleicht um, sehen ihr Haus brennen. Das sind alles traumatische Erlebnisse und wir schauen, dass wir in all diesen Ländern wirklich auch Traumatisierten helfen können. Auch da haben wir ein Heft dazu, dass man mal dann Einblick bekommt, wie das aussieht, kann man auch gerne mitnehmen. Nigeria ist mit über 216 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Afrikas und dort ist es ganz speziell, nämlich 46,3% sind muslimisch und 46,3% sind christlich. Und dann gibt es noch 7% Anhänger traditioneller Religionen. Wenn man jetzt anschauen würde, 30 Jahre zurückgehen würde, vielleicht auch 50 Jahre, dann wäre der Anteil traditioneller Religionen noch sehr hoch und der von Christen relativ niedrig, was Gott geschenkt hat, dass die letzten Jahrzehnte viele, viele von den traditionellen Religionen haben sich viele Jesus zugewandt und sind Christen geworden. Und die islamistische Gewalt, die ist dort so stark, dass auf dem Weltverfolgungsindex sind von den 50 Ländern allein 13 in Subsahara-Afrika zu finden. Und in all diesen Ländern hat die Verfolgungssituation in den letzten Jahren zugenommen. Manche waren noch gar nicht auf dem Weltverfolgungsindex vor 2-3 Jahren und sind jetzt drauf, weil dort die Verfolgung so stark zugenommen hat. Auch Nigeria ist von Rang 7 auf Rang 6 nach vorne gerutscht und ja, Nigeria führt leider einen Rekord an, nämlich dort werden seit Jahren die meisten Christen ermordet. Dieses Jahr, also im Jahr, bei diesem Weltverfolgungsindex waren es 5014, so unsere Zahlen. Ein Jahr vorher 4650, 2021 3530, 2020 1350. Also man sieht, wie diese Zahl massiv nach oben gegangen ist. Und noch dazu wurden im jetzigen Index 4726 Christen entführt. Das sind hauptsächlich Mädchen und junge Frauen, die entführt werden. Die werden zwangsverheiratet oder als Sexsklavinnen missbraucht. Und auch die, wenn die zurückkommen, sind sie natürlich höchst traumatisiert. Viele können fliehen oder werden auch mal durch die Armee befreit, wenn sie einen Vorstoß machen. Und sie sind wirklich traumatisiert, brauchen Hilfe. Und was auch immer schlimm ist, sie haben ja dann oft Kinder. Und die werden dann auch von den anderen abgelehnt, weil sie sogenannte Boko Haram-Kinder sind, wenn sie zum Beispiel jetzt von den Boko Haram entführt waren. Bei einem Überfall von Boko Haram auf eine Mädchenschule in Chibok im Jahr 2014 wurden 230 Mädchen entführt. Und viele von ihnen konnten im Laufe der Jahre fliehen oder befreit werden, oft eben schwanger und oder mit ein, zwei Kindern. Im Mai dieses Jahres befanden sich von den 230 Entführten noch 90 in der Hand der Entführer, also nach 8 Jahren immerhin noch einige. Und wir sehen hier auf diesem Bild, wie einfach Eltern für die Freilassung ihrer Kinder beten. Und ich finde es so stark, dass sie nicht aufgeben, sondern dranbleiben. Die Christen in Nigeria leiden unter einer zermürbenden Kombination aus islamischer Unterdrückung, ethnisch-religiösen Anfeindungen und organisiertem Verbrechen und auch Korruption. Der früheren Regierung, man muss sagen, entweder sie waren nicht willens, oder es ist ihnen nicht gelungen, die Zunahme von Gewalt zu verhindern, die von islamisch-extremistischen Milizen ausgeht. Im Februar wurde ein neuer Präsident gewählt, Bola Tinubu, leider auch von der gleichen Partei wie sein Vorgänger. Und wir können nur hoffen und beten, dass der neue Präsident eine positive Veränderung für die Bevölkerung und vor allem auch für die Christen bewirken kann. Was ganz speziell ist in Nigeria ist, dass die Verfolgungssituation im Land sehr unterschiedlich ist. In den 17 südlichen Staaten liegt der Anteil der Christen bei ca. 71%, der Muslime bei ca. 29%. Dort findet kaum Verfolgung statt. In der Küstenstadt Lagos befindet sich die Deeper Life Bible Church, eine sogenannte Megakirche, die mit 120.000 Mitgliedern die drittgrößte Gemeinde überhaupt ist. Was mich traurig macht, ist, dass ich habe auch nochmal die Homepage durchforscht. Sie drehen wirklich um sich selber. Sie kümmern sich nicht um die anderen Christen. Sie haben keine Projekte. Also es sind ja ganz viele, wo in Flüchtlingslagern leben und die bräuchten wirklich alle Hilfe, die sie nur bekommen können. Und da könnte diese große Gemeinde einen großen Unterschied machen. Und das ist auch ein Gebetsanliegen, dass die Christen im Süden, besonders auch die, also nebenbei bemerkt, der Pastor hat einen Privatjet, hat einige tolle Autos, kann man auch alles im Internet nachlesen, wenn man möchte. Es ist halt so eine Gemeinde, die dem Wohlstandsevangelium zugeneigt ist. Wer glaubt, ist reich. Und der Pastor bringt es halt natürlich am meisten zum Ausdruck. Und das tut mir irgendwie weh zu merken, ja, da ist eine Gemeinde, die könnte helfen. Aber sie tun eigentlich nicht wirklich was für ihre verfolgten Geschwister. Und das ist auch ein Gebetsanliegen. In den 7 Staaten im mittleren Gürtel, da halten sich Christen und Muslime ungefähr die Waage. Und in den 12 nördlichen Staaten gilt die Scharia, das islamische Recht. Dort leben nur ca. 15% der Christen. Und eben das Ziel dieser Islamisten ist, dass dort alle Christen vertrieben werden. Und es ist inzwischen so, dass nicht nur im Norden diese Angriffe geschehen, sondern dass es auch schon im Mittelgürtel angefangen hat und auch im Süden hat es schon ein paar Anschläge von Boko Haram und anderen gegeben. Auch die Fulani-Hirten, man sagt ja da in der Politik dann gerne, ja, das sind halt die Nomaden und die brauchen Land und deswegen vertreiben sie dann. quasi die Bauern. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass wirklich vor allem, wirklich mit großer Mehrheit, die christlichen Dörfer angegriffen werden. Und es ist auch komisch, dass diese Fulani-Hirten massiv bewaffnet sind. Also die haben die modernsten Waffen und es ist irgendwie nicht normal, was da geschieht. Also lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, wenn in der Zeitung mal steht, es ist nur ein Problem zwischen Nomaden und Bauern. Es ist viel Leid, viel Not, viele Gelegenheiten auch von Hass erfüllt zu sein und bitter zu werden. Und so lasst uns wirklich auch für unsere Geschwister in Nigeria beten, dass sie an Jesus bleiben, dass sie vergeben können, immer wieder aufstehen, die Hoffnung nicht aufgeben und dass Gott wirklich auch eingreift und die Situation dort ändert. Ich habe ein paar Anliegen formuliert. Ihr habt sicher jetzt inzwischen noch mehr auf dem Herzen nach allem, was ihr gehört habt. Lasst uns jetzt wirklich für Nigeria eintreten und ich habe gedacht, wir machen das am besten so, damit möglichst viele beten können, dass wir uns in kleinen Gruppen zusammenstellen oder zusammensetzen, vielleicht so 3, 4 Leute und lasst uns wirklich intensiv jetzt beten für unsere Geschwister in Nigeria, dass Gott eingreift und lasst uns glauben, so wie Gott bei Petrus eingegriffen hat, während die Gemeinde noch gebetet hat, dass Gott heute schon was tut. Mich hat es sehr berührt, als ich dieses Video über das Gebet das erste Mal gesehen habe, wo die Frau sagt, wir wussten gar nicht, dass ihr für uns gebetet habt, aber wir haben quasi die Auswirkung eurer Gebete gespürt. Und das lasst uns glauben, dass wenn wir jetzt beten oder wenn wir jeden Tag treu beten anhand von diesem Gebetskalender, dass unsere Geschwister genau diese Auswirkungen erleben, dass sie spüren, da betet jemand für sie. So, lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns beten. In Gruppen zusammenstehen, ich werde dann den Abschluss machen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir beten können und unsere Geschwister vor dich bringen können. Und danke, dass wir warten dürfen, dass du wirklich Großes tust. So wie wir es im Bibeltext gehört haben, während die Gemeinde noch gebetet hat, hast du schon gehandelt. Und das wollen wir jetzt auch wirklich glauben, dass unsere Geschwister dich jetzt erlebt haben, in Nigeria, ermutigt wurden, wieder ja, Hoffnung haben in ihrem Leben, Jesus. Wir beten für alle, die in Flüchtlingslagern sind, Jesus. Wir beten, dass sie zusammenkommen können in Freude, dich loben können, dich anbeten können, obwohl sie oft alles verloren haben, aber dass sie auf dich schauen und dass sie die Hoffnung nicht aufgeben. Wir beten, dass du sie versorgst dort im Flüchtlingslager. Wir beten auch, dass du ihnen wieder Land gibst, dass du ihnen wieder Häuser gibst. Jesus, das hast du uns verheißen und wir nehmen dich beim Wort. Sei du ihr Versorger. Jesus, gib ihnen alles, was sie brauchen und am liebsten, dass sie wieder in ihre Dörfer zurückkehren können und dort wieder alles auch ja, in Empfang nehmen können, Jesus, und wieder aufbauen können. Vater, nimm du dich deiner Kinder an in Nigeria, deiner Gemeinde. Das ist echt unser Gebet. Und Vater, hilf uns, treu zu sein im Gebet für unsere verfolgten Geschwister, treu zu sein im Gebet für einfach für andere Menschen auch, Jesus, weil es so wichtig ist und weil es so eine Verheißung hat. Und ja, lass uns dieses Motto, einer wird verfolgt und die anderen beten. Lass uns das wirklich mitnehmen, lass es in unser Herz sacken und einfach, dass es zur Tat wird, Jesus. Amen. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Mitbeten, fürs Mitgehen und ich wünsche euch von Herzen auch Gottes Segen und so Gott will, alle Jahre wieder, also dann auch nächstes Jahr.